Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Es gibt Themen in unserem Podcast, die offenbar ganz besonders interessant für euch sind. Das sehen wir zum einen an den Statistiken und zum anderen natürlich auch an euren Rückmeldungen. Und die mit Abstand erfolgreichste Folge im letzten Jahr befasste sich mit dem Thema Regulation. Ganz offensichtlich fragen sich viele Eltern, was kann ich tun, um mein Kind in emotional schwierigen Situationen zu begleiten und wie schaffe ich es, mich selbst zu regulieren, um nicht laut zu werden? Und weil das ein so großes und spannendes Thema ist, freuen wir uns riesig, dass Kathi Bohnet bei uns ist. Sie ist Therapeutin und Expertin für das Nervensystem, sodass sie uns ganz ausführlich und verständlich erklären kann, was im Körper passiert, wenn Kinder scheinbar aus der Spur geraten und warum das anstrengende Verhalten oft eigentlich ein sehr sinnvoller Versuch ist, mit einer Situation klarzukommen. Sie weiß außerdem, dass auch wir Erwachsenen durch unseren eigenen Zustand viel verändern und dadurch zu mehr Gelassenheit finden können. Herzlich willkommen, liebe Kathi.
Ja, hallo ihr zwei. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Wir freuen uns auch. Lass uns doch mal am Anfang ganz kurz klären, was ist denn Regulation überhaupt?
Genau, finde ich total wichtig, dass wir das einmal klären, weil da sehr verschiedene Vorstellungen auch von unterwegs sind.
Ja.
Gerade auch so in der Social-Media-Welt, wo der Begriff ja gerade rauf und runter gespielt wird. Und das ist immer einerseits total toll und gleichzeitig ist es natürlich auch immer ein bisschen schwierig, wenn Menschen das so aus Instagram-Fortbildungen quasi dann weiter verbreiten und gar nicht diese fachliche Tiefe mitbringen. Mhm. Und Regulation ist aus Nervensystemperspektive erst einmal gesehen ganz komplex. Es ist also all das, was unser Körper irgendwie tut, um uns auch am Leben zu erhalten. Da ist zum Beispiel die Temperaturregulation, auch die Verdauung hat auch ganz viel, ist auch ein Regulationssystem sozusagen. Ganz viele dieser wichtigen Körperfunktionen fallen auch unter das Thema Regulation. Auch unser Schlaf-Wach-Rhythmus, ne, ist auch etwas, hat auch etwas mit Regulation zu tun. Und dann gibt es natürlich den Bereich der Emotionsregulation. Und da geht es darum, dass wir im Grunde beschreibt Emotionsregulation oder Regulationsfähigkeit die Fähigkeit des Nervensystems, angemessen auf eine Situation im Außen zu reagieren, und eben gegebenenfalls hochzufahren und auch wieder runterzufahren.
Mhm.
Und da gibt es so ein paar Missverständnisse, die manchmal unterwegs sind. Zum Beispiel wird manchmal gedacht, dass Regulation bedeutet, immer ruhig zu sein. Das erlebe ich immer wieder, dass Menschen das von sich auch erwarten, immer in jeder Situation total tiefenentspannt und ruhig zu sein. Und das ist überhaupt nicht angemessen.
Mhm.
Ja, also wenn ich irgendwie angegriffen würde, dann ist es absolut nicht angemessen, ruhig und entspannt zu sein, sondern da braucht es das Nervensystem, was total hochfährt. Oder wenn meine Grenzen überschritten werden, ist es total wichtig und angemessen, dass mein Nervensystem hochfährt. Wenn die Situation dann wieder vorbei ist, dann ist es jedoch auch hilfreich, dass es eben wieder runterfährt, das Nervensystem. Und diese Fähigkeit, hochfahren zu können und wieder runterfahren zu können, angemessen an der Situation, das ist die Regulationsfähigkeit, die wir eben auch bei der Emotionsregulation, die ich damit meine, wenn ich darüber spreche.
Und jetzt fragen sich ja Eltern oft, boah, warum kann sich mein Kind nicht einfach beruhigen? Kannst du denen jetzt kurz erklären, was im Nervensystem von Kindern passiert, wenn sie aufgeregt sind oder auch überfordert sind?
Mhm. Ja, da muss man vielleicht wirklich erstmal damit anfangen, wie Kinder auf die Welt kommen. Kinder kommen nämlich nervensystemtechnisch nicht ganz fertig auf die Welt. Die haben zwar ein Nervensystem, was auch in den wichtigsten Dingen erstmal funktioniert. Also ne, das Atmen und sowas, das funktioniert in den meisten Fällen schon ziemlich gut. Und das mit der Verdauung, das klärt sich meistens in den ersten Tagen. Der Schlaf-Wach-Rhythmus, der ist noch nicht so ausgebildet. Temperaturregulation, das bekommen die auch noch nicht alleine hin. Und die Emotionsregulation, das können sie tatsächlich noch gar nicht von Anfang an.
Okay.
Und das ist da zum Beispiel total wichtig zu wissen, dass sie an der Stelle quasi unfertig auf die Welt kommen und in vielen Bereichen die Unterstützung von uns Erwachsenen benötigen. Also ne, wenn ich jetzt nochmal auf die körperliche Ebene zurückgehe, die Temperaturregulation. Ja, wir sind ständig irgendwie am Gucken, ist das Baby gut temperaturtechnisch eingestellt, ne? Decke auf, Decke zu, ist es warm, ist es zu kalt. Da müssen wir Erwachsenen tatsächlich noch unterstützen, damit die Temperaturregulation dort von außen sozusagen stattfindet. Babys überhitzen viel schneller, weil sie eben noch nicht in der Lage sind, sich selber dann irgendwie runterzukühlen. Sie verlieren aber auch viel schneller ihre Körpertemperatur. Und das hängt eben auch mit dieser noch nicht fertigen Regulationsfähigkeit zusammen.
Okay.
Mhm. Und genauso beim Schlafen, ne? Also auch da brauchen sie uns Erwachsene, um erstmal in einen Schlafrhythmus mit der Zeit zu finden. Und wenn wir jetzt dann zur Emotionsregulation gucken, auch das können Babys noch nicht von Anfang an. Also wenn ihr euch da vorstellt, dass da so ein Baby ist, das hat die Zeit, ne, bestenfalls irgendwie so eine durchschnittliche Schwangerschaftszeit da im Bauch der gebärenden Person einfach verbracht. Und es war schön dunkel, es war die ganze Zeit wohl temperiert, die ganze Zeit kam Essen über die Nabelschnur, es war die ganze Zeit versorgt, sowas wie eine volle Windel und sowas gab es nicht. Und dann kommt das Baby auf einmal aus dem Bauch raus in die Welt und da ist es auf einmal hell, da sind ganz unbekannte Geräusche. Und auf einmal nimmt das Baby auch Körperempfindungen wahr, die es vorher gar nicht erlebt hat. Also sowas wie Hunger, sowas wie eine volle Windel, es ist zu nass oder klebrig oder was auch immer. Oder es ist zu kalt oder es ist zu warm oder es sitzt ein Pups quer oder was auch immer. Mhm. Das sind alles Dinge, die das Baby überhaupt gar nicht kennt. Und die fühlen sich für das Baby tendenziell erstmal lebensgefährlich an. Es hat überhaupt keine Erfahrung mit diesen Körperempfindungen, die da einmal auftauchen. Und dann fängt das Baby an zu schreien, ziemlich vehement. Und das hören wir Erwachsenen dann. Unser Nervensystem reagiert darauf auch und wird auch so, Alarm, das Baby schreit, bitte hör auf. Und das ist ja auch gut so. Mhm. Ja, dass wir quasi aktiviert werden, ist ein völlig angemessene Reaktion unseres Nervensystems, damit wir in Aktion kommen, um uns um das Baby zu kümmern. Und dann eben rauszufinden, okay, ist es, braucht es was zu essen, Flasche oder Brust oder was auch immer, braucht es noch eine neue Windel, ist es müde, ist es zu laut, ist es zu irgendwas. Und wir Erwachsenen, wir haben ja in der Regel schon ein paar Jahrzehnte mehr Lebenserfahrung als dieses Baby. Und wir wissen, selbst wenn ich jetzt 2, 3, 5 Minuten brauche, um rauszufinden, was das Baby gerade wirklich braucht, es wird das in der Regel überleben. Mhm. Ja, also selbst wenn es Hunger hat und ne, ich brauche eine Zeit, um die Flasche warm zu machen oder die Person, die das Kind stillt, zu finden oder was auch immer, es wird das in der Regel überleben. Mhm. Das weiß das Baby aber nicht. Das heißt, das Babynervensystem ist in einem Zustand von, oh Gott, ich sterbe gleich. Und wir Erwachsenen sind zwar in einem alarmierten Zustand, aber eher in so einem, okay, ich muss jetzt hier handeln, aber hier wird keiner gleich sterben. Also in der Regel geht das alles gut. Und das macht einen Unterschied. Und das Baby merkt natürlich auch, wie unser Nervensystem oder was für Signale unser Nervensystem aussendet. Also zum Beispiel senden wir zwar Signale von Stress aus, aber eben keine Signale von Lebensgefahr. Ja, unsere Mimik, unsere Stimme, unser Schweiß, das sind alles kleine Veränderungen, die unser Nervensystem vornimmt, wenn wir in einem Stresszustand sind. Mhm. Aber aktivierter Stress, also oder hey, ich muss in die Handlung kommen, Stress riecht anders als Lebensgefahrstress. Ja, ist vielleicht mit der bewussten Nase gar nicht so deutlich wahrzunehmen, aber diese unterbewussten Signale, die sind deutlich spürbar für unser Nervensystem.
Okay.
Auch für das Baby. Und damit lernt das Baby-Nervensystem mit der Zeit, aha, wenn ich dieses Gefühl habe, das fühlt sich jetzt für mich noch als Lebensgefahr an, aber mein Gegenüber signalisiert mir, das überlebst du. Ja, es ist Stress, aber es ist keine Lebensgefahr. Und dann macht es die Erfahrung, es kriegt was zu essen und es überlebt die Situation. Es geht dann auch vorbei. Das heißt, das Baby-Nervensystem macht immer häufiger die Erfahrung, dieses Gefühl, was ursprünglich in mir das Gefühl von Lebensgefahr ausgelöst hat, ist gar nicht so schlimm. Das heißt, es lernt, das einzuordnen. Und das Babynervensystem wird quasi durch das Erwachsenennervensystem an die Hand genommen und lernt, wie es da eben auch wieder runterfahren kann von dieser hohen Aktivierung. Hm. Ne, indem wir es in den Arm nehmen, es eben Körperkontakt mit uns hat, unsere Wärme spürt, unsere Stimme hören kann. Und dabei ist es viel weniger das, was wir inhaltlich sagen, sondern eher, wie es stimmlich rüberkommt, ne? Was für eine Stimmmodulationsfähigkeit wir gerade haben und was unsere Stimme übermittelt. Und das, genau, hilft dem Babynervensystem, da an der Stelle runterzufahren. Und das braucht eine ganze Weile. Also da müssen wir das Baby eine ganze Weile an die Hand nehmen und gemeinsam diesen neuen neuronalen Regulationspfad gemeinsam anlegen, bis es dann irgendwann alleine diesen Pfad auch anfangen kann zu gehen.
Ja, wenn Kinder jetzt älter werden, dann nutzen sie ja zunehmend andere Strategien, um sich selbst zu regulieren. Und das ist Eltern ja häufig gar nicht bewusst, dass es eben Regulationsstrategien sind. Ne? Also das Verhalten des Kindes wird dann manchmal ja irgendwie als schwierig angesehen, obwohl es im Prinzip wirklich nur zur Regulation dient. Kannst du das genauer erklären?
Ja, total. Also ne, wenn es jünger ist, das Baby, da kann man ja auch schon die ersten Regulationsversuche irgendwann bemerken, dass es irgendwann den eigenen Daumen findet und sich durch Saugen selber anfängt, ein bisschen mehr zu beruhigen. Also in manchen Situationen mag das vielleicht klappen, in anderen, die ein bisschen noch aufregender sind, klappt das dann wiederum nicht. Mhm. Es fängt irgendwann an, sich vielleicht auch selbst zu wiegen. Diese Wiegebewegung entwickelt sich irgendwann. Die sind nicht von Geburt an, die entwickeln sich aber eben, wenn diese neuronalen Pfade der Regulation weitergegangen werden, dann kommen diese Selbstregulationsfähigkeiten eben auch. Und das, was trotzdem, also vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen ausholen, also das Ganze, was ich gerade beschrieben habe, nennt man Koregulation. Mhm. Also wenn wir Erwachsenen unser bestenfalls etwas ruhigeres Nervensystem ausleihen und das Baby lernt, wie es dann eben auch wieder von so einem hochaktivierten Zustand wieder runterfahren kann. Und dadurch werden eben im Babynervensystem die eigenen Regulationspfade gestärkt und es entsteht mehr und mehr die Fähigkeit der Selbstregulation. Und unser Überleben hängt davon ab, dass wir uns regulieren können. Wir können einfach nicht immer noch wütender werden oder noch mehr Angst haben. Also an irgendeiner Stelle würden wir einfach auch sterben. Mhm. Ja, wenn der Puls noch höher geht oder irgendwas. Und dann findet der Körper eigene Wege, sich trotzdem zu regulieren, auch wenn es diese Pfade der Selbstregulation vielleicht noch gar nicht richtig gibt. Und das gibt es bei Kindern wie bei Erwachsenen. Ne? Also ich fange vielleicht einmal kurz bei den Erwachsenen an, was die so machen. Und ich nenne das alternative Regulationsstrategien, weil dadurch der Sinn dahinter sichtbar wird. Ne? Also wenn Menschen zum Beispiel eine Zigarette rauchen, um runterzukommen, oder ein Glas Alkohol trinken, um runterzukommen, oder andere Drogen nehmen, hat das ganz oft, nicht immer, ne, ist sehr vielschichtig, aber ein Aspekt davon kann durchaus sein, dass es ein Weg ist, das Nervensystem zu regulieren, eben zum Beispiel durch Substanzen oder manche schreien total laut. Mhm. Und da sind wir dann auch gleich schon bei den Kindern, weil es quasi wie so ein prall gefüllter Luftballon ist, ne, der droht zu platzen. Und die Selbstregulationsfähigkeit, eine gut ausgebildete Selbstregulationsfähigkeit wäre zum Beispiel die Fähigkeit, den Luftballon so ein Stück für Stück piet, 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 immer mal so ein bisschen Luft rauszulassen. Mhm. Und wenn das aber nicht funktioniert, wenn man diese Fähigkeit einfach noch nicht entwickelt hat, dann ist es irgendwann nur noch möglich, den Luftballon einfach loszulassen. So, piu. Ja, dann fliegt er sehr unkontrolliert durch die Gegend, aber die Luft ist raus. Ja, das hat den Körper vorm Platzen oder den Luftballon vorm Platzen geschützt. Also es war im Grunde, ne, eine effiziente Regulationsmaßnahme, aber eben nicht über diesen Selbstregulationspfad, den man eigentlich auch nutzen könnte, wenn er denn ausgebildet ist.
Jetzt kommt Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Pep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Also bei Erwachsenen sehen wir das häufig, dass sie eben auch alternative Regulationsstrategien nutzen oder exzessiven Sport oder alles, was in so eine Qualität von, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kann ich nicht arbeiten oder dann kann ich nicht funktionieren oder dann kann ich nicht, dann raste ich aus. Also man kann natürlich ganz gesund Sport treiben, aber man kann eben das auch in so einer Qualität betreiben, dass es genau dieses, oh Gott, wenn ich jetzt nicht erst 10 Kilometer joggen gehe, dann kann ich für nichts garantieren, so ungefähr. Mhm. Ja, also dann hat das eine Qualität von alternativer Regulationsstrategie, die die Selbstregulationsfähigkeit ersetzt, weil die an der Stelle eben nicht vorhanden ist. Mhm. Und das Gleiche ist natürlich bei Kindern auch. Also dass sie natürlich auch sich regulieren müssen. Und manche zeigen das durch aggressives Verhalten, manche zeigen das aber eben auch durch selbstverletzendes, also aggressives Verhalten anderen gegenüber. Manche zeigen das aber auch durch selbstverletzendes Verhalten und aggressives Verhalten sich selbst gegenüber, dass sie anfangen, sich die Haare zu ziehen und teilweise auch richtig Büschel auszureißen oder sich selber zu beißen oder zu kratzen. Bei Jugendlichen kennen wir es alle, also ne, bei mir in der Praxis eben auch, die anfangen, sich zu ritzen zum Beispiel. Mhm. Und es kann immer wieder auch unterschiedliche Ursachen haben. Ne, da es ist jetzt nicht, das wird gezeigt und dann ist das der Hintergrund. Also da muss man immer gut differenziert hingucken. Ja. Aber wenn ich jetzt eben aus Nervensystemsicht und dem Thema Regulation dahin gucke, erlebe ich häufig, dass wenn wir dann Möglichkeiten der gesünderen alternativen Regulationsstrategien erforschen und parallel die Selbstregulationsfähigkeit stärken, dass auch diese sich verletzenden oder schädlichen alternativen Regulationsmöglichkeiten abnehmen. Das heißt, ne, eben nicht die Möglichkeit der Regulation den Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen wegzunehmen. So, hör mal auf, dich jetzt zu regulieren. Hör auf zu rauchen, hör auf, den Alkohol zu trinken. Hör auf, dir an den Haaren zu ziehen. Das hätte den Effekt, ne? Hör auf, dich zu regulieren. Mhm. Das ist gerade die Möglichkeit, die der Körper da findet. Aber dann gibt man ihnen gleichzeitig nichts an die Hand. Also sie haben keine Alternative. Ja. Und dann suchen sie sich halt eine andere Sache, die ihnen, was weiß ich, spontan einfällt, die sie woanders gesehen haben, die sie von ihren Bezugspersonen kennengelernt haben. Das heißt, in so einer Phase von alternativen Regulationsstrategien ist es immer hilfreich, jetzt im Praxissetting, gesündere alternative Regulationsstrategien daneben zu stellen und parallel die Selbstregulationsfähigkeit zu stärken, damit eine Wahl besteht. Ja, und diese Alternativen, die müssen natürlich mindestens genauso gut sein. Und der Benefit muss irgendwie klar sein, dass das immer häufiger gewählt wird, sobald sie etablierter sind. Hm. Bin ich sehr tief in die Praxis abgetaucht.
Nee, das ist total gut. Ich habe ja viele SchülerInnen und sehe da auch, dass es auch in den Grundschulen schon angekommen ist mit dem sich ritzen. Insofern, ja, sind die Alternativen halt nicht so leicht zu finden. Das ist das, wo ich gerade dran gedacht habe. Aber das geht jetzt wirklich zu weit. Da können wir gerne noch mal ein anderes Mal drüber sprechen. Was ich noch dich fragen wollte, ist, Eltern hören ja heute immer noch ganz oft, wenn ihr Baby schreit oder das Kind auch wütet, ja, lass es schreien, das beruhigt sich auch wieder. Und wenn sie das dann tun, dann passiert es tatsächlich auch manchmal, also dass die Kinder dann irgendwie wie von Zauberhand tatsächlich ruhig werden. Mhm. Was willst du dazu sagen? Also ist es eine gute Idee, ein Kind schreien zu lassen, wenn es wütend ist oder ja, die Tür zuzumachen und zu sagen, jetzt bock dich mal aus oder so?
Genau, da ist genau der in dem letzten Nachsatz, den du gesagt hast, ist der Unterschied, wo ich definitiv sagen würde, nein. Also ein Kind alleine mit seiner überwältigenden Emotion auch zu lassen, das führt nicht dazu, dass sich das Kind reguliert, also dass der innere Alarm dann auch wieder ausgeht. Also es gab irgendetwas, was den inneren Alarm so hochgefahren hat, dass das Kind dieses Verhalten oder dieses Gefühl auch entwickelt hat. Und es damit allein zu lassen, führt nicht dazu, dass der innere Alarm wieder runtergeht, sondern eher, dass der innere Alarm noch höher geht und das Kind in eine physiologische Plattform, also in einen Körperzustand geht, der eigentlich aufgegeben hat, der eher in die Erstarrung und in den Kollaps geht.
Mhm.
Und das ist mit der größte Stresszustand, den ein Nervensystemkörper haben kann. Also wenn wir in einer hohen Rage sind zum Beispiel, ne, da ist der Stress im Körper richtig, richtig dolle hoch. Doch er ist immer noch im Rahmen des Spürbaren. Und alles, was da drüber kommt, ab irgendeinem Punkt, geht in den Raum des nicht mehr Spürbaren. Wir sprechen da dann auch von dissoziativen Momenten, ja, wenn wir einfach gewisse Dinge abspalten müssen, um überleben zu können. Also wo ein Schmerz oder ein Gefühl zu intensiv ist, um es noch fühlen zu können. Also wir würden sterben tatsächlich, wir könnten Dinge nicht überleben, wenn wir das weiter fühlen. Und dann gehen Kinder, Babys vor allem, ganz schnell in diesen Kollapszustand, wo wirklich das ganze System runtergefahren wird. Und je kleiner ein Kind ist, also ich meine, bei einem Säugling wirst du jetzt noch nicht sagen, geh auf dein Zimmer, aber das, ne, so wie früher das einige dann gemacht haben, das Kind nachts in die Küche stellen, Tür zu, damit man selber gut schlafen kann und das Kind mal lernt zu schlafen oder so.
Mhm.
Je kleiner ein Kind ist, desto weniger Möglichkeiten hat es ja zum Beispiel zu kämpfen oder sich und zu verteidigen, ja, zu boxen und zu sagen, hey, verdammte Hacke, jetzt komm hierher. Das hat es ja vorher schon versucht. Es hat vorher versucht, um Zuflucht zu rufen, indem es schreit. Durch hohe sympathikotone Erregung, also der Sympathikus ist dann ganz aktiv und kämpft darum, ja, kämpft wirklich, hey, sieh mich, ich bin in großer Not. Und wenn das nicht funktioniert und weglaufen können Babys auch nicht, dann kommt der nächst höhere Überlebensimpuls. Und da haben wir in der Reihenfolge dann Unterwerfung. Das passt bei denen auch noch nicht, weil man dafür eine gewisse Resilienz haben muss. Das wird dann erst so ein bisschen später wird das relevant. Aber die Erstarrung kommt zuerst und dann kommt der Kollaps. Das ist der krasseste Überlebensimpuls, den wir haben, in allergrößter Not. Und dann schlafen die Babys vor Erschöpfung ein, sie gehen in den Kollaps, sie gehen in die Hoffnungslosigkeit und versuchen, so lange ihre vorhandenen Ressourcen noch zu bewahren, weil sie, da muss ich vielleicht auch noch mal kurz ausholen, wie dieser Kollapsimpuls funktioniert, weil der, also ich habe ja einfach eine große Bewunderung für Körper, für, ja, für Nervensysteme und an dem wird das für mich so krass sichtbar. Wenn man sich da diesen Körper vorstellt, und ich erzähle das vielleicht am Beispiel von Ertrinken, da kann man das sehr gut nachvollziehen. Also kleine Content-Warnung, wer das Thema Ertrinken selbst als Thema hat oder merkt, dass beim Hören da das Nervensystem drauf reagiert, durchaus mal auf Stopp drücken, sich kurz bewegen, eine kleine Pause machen und dann vielleicht in kleinen Portionen einfach weiterhören, wenn überhaupt. Also wenn ein Körper ertrinkt, dann gibt es ja nur noch eine bestimmte kleine Menge an Sauerstoff, die im Körper zur Verfügung ist. Und man kommt selber nicht mehr aus der Situation raus. Also bei Kampf und Verteidigung zum Beispiel, ne, da kann man sich selber aus der Situation noch rauskämpfen oder man kann fliehen und wieder in Richtung mehr Sicherheit gelangen. Wenn man aber zum Beispiel ertrinkt, ist man schon in dem Moment, da gibt es diese Hoffnungslosigkeit, man hat aufgegeben und die einzige Chance, dort noch lebend wieder rauszukommen, es so lange zu überleben, wie es geht, was die Chancen erhöht, dass man noch gerettet werden kann. Und das heißt, im Körper werden alle Systeme, die es nicht unmittelbar braucht, ausgeschaltet. Also Hormonsystem, Immunsystem, Verdauungssystem, alles Mögliche. Also das kann bis dahin führen, dass man keine Vitalzeichen mehr wahrnehmen kann. Also dann hat der Herzschlag, dass er aufhört, dass wirklich der Bluttransport so minimiert wird, dass das eigentlich alles gar nicht mehr messbar ist und man klinisch tatsächlich auch tot sein kann. Und wenn man dann aber eben noch gerettet wird und dann gibt es ein paar, ne, je kleiner das Körpergewicht ist und je kälter das Wasser ist, das unterstützt diesen Konservierungsprozess sozusagen. Und da hat man tatsächlich manchmal Situationen gehabt, dass ein Mensch nach mehreren Stunden wiederbelebt werden konnte, ohne dass es bleibende Hirnschäden gab.
Oh, cool.
Ja, ganz genau. Ja, das hat natürlich, je kälter das Wasser und je kleiner der Mensch, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Also ich habe tatsächlich selbst gerade eine Klientin, mit der ich ihr Ertrinken in der Kindheit aufarbeite, und die war genau so ein Fall, ne? Also die war jetzt nicht mehrere Stunden tot, sie war eine halbe Stunde tot.
Ui.
Und konnte nach einer halben Stunde noch wiederbelebt werden, weil sie einfach ganz kleines Kind war und es war eiskaltes Meerwasser. Das kam ihr zugute, ja, dass dort eben alles so gut konserviert wurde, dass dieses bisschen Sauerstoff, was noch da war, gereicht hat, um das Hirn zu schützen. Und sie ist nach einer halben Stunde wiederbelebt worden und sie hat zumindest keine Hirnschädigungen. Ne? Also ich meine, wir bearbeiten das Trauma, das ist durchaus da.
Ja, wollte gerade sagen, also Trauma schon da, aber okay.
Genau.
Aber körperlich, ja, okay.
Verstehe. Körperlich keine Schädigungen. Und das finde ich, das ist, ne, da kommt so meine ganze Faszination für dieses Nervensystem, wird für mich da auch immer wieder so spürbar. Und das passiert eben auch, wenn wir Kinder schreien lassen. Hm. Ja, die geben auf und es geht alles in diesen Konservierungszustand, weil sie hoffen, okay, wenn ich jetzt lange genug durchhalte, kommt hoffentlich irgendwann irgendjemand und rettet mich. Ich alleine habe keine Chance mehr.
Okay, und auch da ist dann sozusagen körperlich, sieht man dem Kind nichts an, aber da kann sich auch schon Trauma draus entwickeln wahrscheinlich.
Genau, also ich würde sagen, das Traumapotenzial ist sehr, sehr hoch an der Stelle, weil es, also auch die neuronalen Pfade werden gestärkt. Ne? Also dass die neuronalen Pfade, die häufig gegangen werden, die werden gestärkt.
Mhm.
Wenn das jetzt einmal geschieht und man dann, ne, ich kenne genug Eltern, die dieses schlimme Schlaflernbuch
ja,
in die Hand gedrückt bekommen.
Immer noch? Nein.
Ja, es geschieht immer noch manchmal.
Okay.
Und die dann irgendwie eine Nacht, ne, ihr Kind irgendwie schreien und wirklich, ja, selbst körperliche, okay, Schmerzen irgendwie haben und es dann irgendwann abbrechen und sagen, ey, sorry, was habe ich dir da angetan? Ey, das war ja furchtbar. Ja, da können wir Dinge auch wirklich gut noch wieder reparieren.
Mhm.
Trauma entsteht ja oft auch erst dadurch, dass es eben nicht repariert wird, dass wir nicht gut wieder rausgeholt werden aus diesem Zustand.
Mhm.
Also wenn das mal einmal geschieht, ne, und wir dann warmherzig und mitfühlend und oh Mann, scheiße, ja, das war richtig kacke und oh Gott, du musst dich richtig gefürchtet haben. Und jetzt bin ich wieder da, guck mal, jetzt bin ich wieder und ich lasse dich nicht mehr alleine.
Mhm.
Dann ist das einmal ein, dass wir diesen Weg entlang gegangen sind, und wenn dann 5000 Mal andere Wege gegangen werden, dann macht das nicht mehr so einen großen Unterschied in der Regel.
Mhm. Also ich habe jetzt verstanden, dass Koregulation wirklich wichtig ist. Was macht denn für dich gute Koregulation aus? Also woran erkennen Eltern, dass das, was sie tun, tatsächlich hilft?
Mhm. Ja, das Witzige dabei ist ja, dass es manchmal gar nicht das Tun ist, sondern vielmehr das Sein.
Mhm.
Also, dass es vielmehr darum geht, mit dem Kind zu sein. Und zwar bei guter Koregulation hängt es immer davon ab, in welchem Zustand ist die erwachsene Person dann in dem Augenblick. Bin ich selbst in einem relativ ruhigen Zustand, dann kommunizieren diese beiden Nervensysteme eben auch miteinander. Und das aufgeregte Baby- oder Kindernervensystem merkt, ne, selbst wenn es irgendwie im Meltdown ist oder in einer großen Wutanfall oder in einer Trauer oder in einer Angst, bekommt es Signale von Sicherheit von der begleitenden Person. Also das kann eine erwachsene Person, kann aber auch ein anderes Kind sein oder ein Haustier zum Beispiel. Ne? Also auch Tiere senden Signale von Sicherheit aus, die dann koregulierend wirken können. Also die dem Kind helfen, auch eben Signale von Sicherheit zu entwickeln, wahrzunehmen. Und da erkläre ich vielleicht einmal kurz, wie das im Gehirn tatsächlich funktioniert.
Mhm.
Wir haben so etwas, was alle möglichen Eindrücke sammelt. Also sowohl unsere Sinneseindrücke, das, was wir sehen, hören, riechen, schmecken etc. von außen, aber auch von innen. Also wir haben immer was unseren Herzschlag checkt, unsere Verdauungstätigkeit, unseren Blutdruck, unsere Körpertemperatur, unsere Muskelspannung. Das sind alles Marker, die registriert werden, 24/7, die ganze Zeit. Und diese ganzen Hinweise, also diese ganzen Signale, die werden verglichen in unserem Gehirn mit Dingen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Und da wird dann geguckt, aha, kenne ich das? Wie war das damals? War das sicher? War das gefährlich? Was hat mir da geholfen? Das sind unterbewusste Prozesse, die wir nicht bewusst steuern können. Und daraus kommt dann, also da entsteht dann auch eine Emotion raus. Mhm. Also das entscheidet, ob wir uns ängstlich fühlen oder ob wir neugierig, mutig voranschreiten oder ob wir leicht genervt sind oder krass überwältigt sind. Mhm. Ja, das ist also einmal das, was wir aktuell wahrnehmen und was diese Gefahren-Sicherheitslagen-Bewertung mit Bezug auf unsere bereits gemachten Erfahrungen ergibt. Das ist total wichtig, das ist total entscheidend, auch um manche Dinge zu verstehen.
Okay.
Ja, gerade wenn du in der Schule mit Kindern zu tun hast, oder ich habe ja auch viel mit Pflege- und Adoptivkindern oder Familien zu tun, wo man ja zum Beispiel gar nicht immer weiß, was die Kinder konkret erlebt haben und wo es bestimmte Trigger zum Beispiel auch gibt. Ne? Zum Beispiel hatte ich mal ein Kind, das hat immer, in Berlin gibt es diese roten Erdbeerhäuschen ab Ende Mai oder sowas. Und immer wenn die Bahn fahren wollten und diese Erdbeerhäuschen, die stehen halt meistens an Bahneingängen, hat dieses Kind mit einem Mal Panik bekommen und hat sich gesträubt und die konnten dann keine Bahn mehr fahren. Und es hat sich dann immer weiter ausgeweitet und ich habe dann angefangen, mit diesem Kind zu arbeiten. Und dann kam, ne, es hat sich dann irgendwann gezeigt, das Kind hatte erstmal gar keine, also konnte das auch gar nicht einordnen, die Pflegeeltern auch überhaupt nicht. Und irgendwann in so einem spielerischen Moment, wo die zu Hause, da war ich gar nicht dabei, Bahnfahren geübt haben, in einem sicheren Raum sozusagen. Ne? Die haben ihre Küchenstühle so wie eine Bahn hingestellt und haben Bahnfahren geübt. Mhm. Und dann konnte das Kind irgendwann auf einmal formulieren, ich gehe da nicht rein, da ist eine Frau mit einer roten Brille. Ja, da hat das Kind auf einmal wieder ein inneres Bild, wurde freigegeben sozusagen. Mhm. Und rot schien tatsächlich der Faktor zu sein. Und dann haben die das dem Jugendamt auch weitergetragen, ob es einen Menschen mit roter Brille gab. Und tatsächlich konnten die rausfinden, dass die leibliche Mutter eine rote Brille trug.
Okay.
Und dass es Gewalt der Mutter gegen das Kind gab.
Wow.
Und ne, das wurde halt eben abgespeichert. Aha, rot, Vergleich mit der Vergangenheit, mit vergangenen Erfahrungen. Mhm. Es wurde mit Gewalt assoziiert. Und dann daraus die Panik ist dadurch entstanden.
Okay.
Was total Sinn macht, wenn man die Geschichte weiß.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja, wenn man die Geschichte nicht weiß, denkt man, meine Güte, ey, was machen denn Erdbeeren, ey? Die sind doch nicht gefährlich. Ja. Stell dich doch nicht so an. Also das ist tatsächlich aber eben diese Begründung auch dafür, jedes Verhalten hat seinen Grund. Mhm. Ja, ein Kind wird nicht grundlos wütend oder panisch oder irgendwas, bei Erwachsenen genauso. Ja, und Eltern erkennen daran, dass ihre Koregulation wirksam ist, dass sie möglichst viele Signale von Sicherheit ausstrahlen und die dann auch beim Kind ankommen. Und sie merken, das Kind wird mit der Zeit immer ruhiger. Mhm. Und auch, ne, das heißt auch nicht, dass sie das Kind, also ich finde, da gibt es nochmal auch eine Differenzierung, wenn wir jetzt zum Beispiel ein schreiendes Kind nehmen, das alleine in Zimmer einzusperren, damit es aufhört zu schreien, ist nochmal ein Unterschied, ein Kind zu begleiten, während es schreit. Und ihm aber auch nicht zu signalisieren, du musst jetzt aufhören zu schreien. Mhm. Ja, es ist nicht das Ziel, das Schreien zu unterbinden. Jetzt sei wieder lieb oder brav oder whatever für Begriffe man dafür findet. Oder auch Wut. Ne? Wenn man weiß, das hat einen Sinn, dieses Gefühl oder auch dieses Verhalten, also das Verhalten, was ja oft auf ein Gefühl folgt, dann kann man darauf vertrauen in vielen Fällen, dass wenn wieder mehr Signale von Sicherheit kommen, dass dieses Gefühl sich auch wieder verändert, dass die Angst oder die Panik oder sowas eben auch wieder geringer wird und dann das Verhalten sich auch wieder verändert.
Okay.
Und das heißt, ne, manche Sachen brauchen einfach ein bisschen Zeit. Mhm. Und das ist natürlich, also ich sage nicht, dass das einfach ist, dass das immer gelingt. Also das ist ein Miteinander wirklich schwingen. Ne? Also ich meine, wenn mein Kind, also ich habe selber ja zwei Kinder, die sind jetzt erwachsen, wenn die geschrien haben, bestenfalls noch beide parallel, dann bin ich nicht immer ruhig geblieben. Ja, es hat mich durchaus gestresst, dann auch je nachdem, in was für einem Setting wir waren. Ja, Supermarkt oder keine Ahnung, öffentlicher Raum, das stresst mich einfach. Und das ist völlig selbstverständlich.
Ja,
oder?
Das ist ja auch total normal, klar.
Ja, genau.
Ja, und schwierig ist ja vor allem in so stressigen Situationen, dass wir relativ schnell in so eine Spirale gelangen. Ne? Also das Kind schreit und tobt und dann werden wir natürlich selbst total gestresst und unruhig und dann ist der erste Impuls möglicherweise zu strafen oder dann schimpfen wir vielleicht. Und das wirkt sich ja dann auch in den meisten Fällen alles andere als positiv auf das Verhalten unseres Kindes aus. Was hilft uns denn in solchen Momenten irgendwie möglichst schnell wieder Boden unter den Füßen zu bekommen?
Ja, da kann es natürlich total schnell in diese Spirale kommen. Ne? Und da muss uns, also außer, wenn wir jetzt mal außerhalb dieser Spirale darüber reflektieren und sprechen, was immer der bessere Ort dafür ist. Wenn wir selbst in einem ruhigeren Zustand sind, dann haben wir auch alle unsere kognitiven Fähigkeiten mit an Bord. Dann muss uns natürlich auch erstmal klar werden, wir sind die Erwachsenen und die Kinder sind die Kinder. Das heißt, bestenfalls sind wir Erwachsenen in der Lage, uns eher selbst zu regulieren, als die Kinder sich selbst regulieren können. Und wir als Erwachsene sind in der Verantwortung, das hinzubekommen oder uns Hilfe zu holen. Ja, das Kind ist dort tatsächlich in einer lernenden Position. Wir Erwachsene sind natürlich auch immer Lernende. Doch es gibt tatsächlich, wir haben diesen Auftrag. Also wir sind in der Verantwortung.
Ja.
Von dem können wir uns nicht freisprechen, von diesem Auftrag, von dieser Verantwortung. Und ich finde es dabei tatsächlich immer wieder hilfreich, sich das auch bewusst zu machen. Denn wenn wir in diesen Notsituationen selber in diese Spirale mit reinrutschen, dann ist das ja ganz oft so ein eigener innerer kindlicher Anteil, in dem wir da reinrutschen. Ne? Ja. Da kommt auf einmal so ein eigener kindlicher Anteil, der selber früher in so einer Not war und vielleicht auch die Skills nicht entwickeln konnte, wo selber die neuronalen Pfade dafür vielleicht einfach fehlen. Und der erste Schritt ist für mich da tatsächlich immer, auch in der Arbeit, wenn ich mit Eltern arbeite, ist natürlich ein ganz heikles Feld, Eltern da auch immer in ihre Verantwortung zu nehmen und ihnen zu sagen und zu zeigen, hey, da ist vielleicht ein Aspekt, bevor du dein Kind bei mir in Therapie schickst, würde ich gerne erstmal mit dir dorthin schauen. Denn das ist etwas, was die Situation total verändern wird, mit großer Wahrscheinlichkeit und in deiner Verantwortung liegt. Es liegt nicht in der Verantwortung deines Kindes, dich an der Stelle zu regulieren. Und das passiert allerdings halt einfach manchmal. Ne? Wenn wir überwältigt sind, wenn wir überfordert sind, dann reglementieren wir das Kind, versuchen die Kontrolle zu bekommen, werden gewaltvoll in Sprache, Verhalten oder irgendwas, unterbinden die Gefühle des Kindes, wollen einfach, dass sie stoppen, damit wir uns wieder sicherer fühlen, damit wir Signale von Sicherheit erhalten, damit wir uns wieder regulieren können. Das heißt, wir nutzen unsere Macht als Erwachsene, einfach weil wir erwachsen sind und es können, aus, um im Grunde den Stressor stillzulegen, damit wir wieder klarkommen. Und das ist eigentlich nicht okay. Und gleichzeitig geschieht es. Ne? Es ist total menschlich und natürlich, dass das geschieht. Und ich glaube, es gibt keinen Elternteil, wo das noch nicht geschehen ist. Und wichtig finde ich da, und das ist meine Aufgabe als Therapeutin, dann eben einen sicheren Raum auch herzustellen, wo es nicht um Beschämung oder Verurteilung geht, sondern wirklich auch diesen verletzten Anteil des Erwachsenen da zu sehen. So, hey, du bist da eigentlich in einer ganz schön großen Not und versuchst eine Lösung zu finden. Aber lass uns vielleicht mal zusammen gucken, wie wir eine andere Lösung finden, als Gewalt gegen dein Kind anzuwenden.
Ja, also es ist ja, das, darüber sprechen wir häufig in den Podcasts, dass viele Eltern einfach glauben, dass sie immer perfekt reagieren müssen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast selber, bist selber nicht immer ruhig geblieben, wenn deine Kinder zum Beispiel gleichzeitig geschrien haben. Du sprichst auch viel von gut genug sein. Was bedeutet denn das für dich und wie verändert dieser Gedanke den Blick auf den Familienalltag?
Na, da gibt es ja glücklicherweise auch Forschungen zu. Winnicott hat dazu geforscht und hat herausgefunden, dass eben 30% liebevolle eingetunte Fürsorge tatsächlich ausreichen in der Begleitung eines Kindes, damit es genügend, ich sag's mal mit meiner Sprache, neuronale Pfade entwickeln kann, die ja für ein gesundes Heranwachsen notwendig sind. Und als ich das irgendwann gelesen habe, ich glaube, so viel habe ich in meinem Leben noch nicht abgenommen. So viele Steine, wie mir da wie vom Herzen gefallen sind. Mhm. Also das ist einmal, ne, die Forschung sagt es, zeigt es, dass es tatsächlich gar nicht notwendig ist, 100% alles korrekt zu machen und schon gar nicht 150%, wie ich auch manchmal bei mir in der Praxis erlebe, dass Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, gerade Pflege- und Adoptiveltern, die wissen, dass ihr Kind es wirklich schwer hatte, bevor es zu ihnen gekommen ist, dann versuchen die alles so doppelt richtig und gut zu machen. Sondern es braucht nur 30%. Und ich finde, also mein Nervensystem hat sofort, okay, das habe ich geschafft. Das oder egal, wo ich das erzähle, das, okay, das ist machbar. Ja. 30%, das ist machbar. Und es ist auch noch ein anderer wichtiger Aspekt, jetzt unabhängig von der Forschung. Also stell dir vor, und da hatte ich mal so ein Erlebnis mit meinem Kind, da habe ich auch irgendwas, habe ich mich für irgendein Verhalten entschuldigt, wo ich ja eben auch Mensch war und nicht perfekt. Und wo ich meinte, ja, ich habe morgen eine Therapiestunde, ich kümmere mich darum, dass das nicht nochmal geschieht. Und gleichzeitig kann ich es nicht ausschließen, weil es echt schwer ist an der Stelle, da was zu verändern. Da habe ich einfach auch schlimme Dinge vielleicht erlebt. Und da meinte er, Mama, ich finde es ganz gut, dass du nicht perfekt bist, denn sonst wüsste ich ja gar nicht, wie ich das lernen kann, Fehler zu machen.
Oh, ui, okay.
Ja.
Das ist ja eine tolle Antwort.
Ja, der ist schon manchmal auch ein bisschen special. Und das war, bevor ich Winnicott gelesen hatte und die Zahlen erkannte. Ne? Und das hat mich schon gesagt, ja, stimmt, du hast total recht. Ja, oder ich habe jetzt gerade Nora Imlau bei Matze Hilscher im Interview gehört und sie hat auch von so zum Beispiel gesprochen. Ne? Was ist, wenn alle in der Familie gefühlt perfekt sind und das Kind ist das Einzige, was das Gefühl hat, ich bin hier der Arsch. Ja, ich mache als einziger Fehler in dieser Familie. Das ist ja auch nicht gesund, sondern es geht wirklich viel mehr darum, Kindern da auch ein Beispiel zu sein. Wie gehe ich mit Fehlern um? Also ich meine, es ist ja eine große Illusion, dass wir durch unser Leben kommen, ohne einen Fehler zu machen. Wir sind ja oft genug in so Dilemmata, ja, in so Situationen, wo du es gar nicht richtig machen kannst. Du kannst nur irgendwie ein bisschen weniger scheiße als das andere. Das ist ja manchmal die Wahl. Ja. Und da Verantwortung fürs Verhalten, für das eigene Verhalten zu übernehmen, sich entschuldigen zu können, daran zu arbeiten, dass du diesen Fehler vielleicht nicht nochmal machst. Das ist ja ein Raum von Fehlerfreundlichkeit und von auch Growth Mindset und Menschsein, ja, und wo vieles, also auch Resilienz und weniger Stress, also weniger Erwartungsdruck und viel mehr Toleranz für, ja, ich sage immer Menschsein.
Kathi, du arbeitest ja auch viel mit der Stressampel. Das finde ich ganz spannend. Wie funktioniert das denn genau? Und was würdest du sagen, wie können Eltern im Alltag überhaupt erkennen, in welcher Zone ihr Kind gerade steckt? Und was hilft denn konkret, die Zonen zu ändern?
Ja, ich mag die Stressampel tatsächlich auch sehr. Ich meine, ich liebe generell diese Ampelbilder. Ja. Die gibt es ja in ganz vielen Bereichen. Einfach, weil sie so schön grob und intuitiv irgendwie sind. Und natürlich, ne, Stressampel, grün, gelb, rot. Viele Kinder können sich ganz automatisch irgendwo einordnen und Erwachsene auch, ohne zu wissen, was genau ich damit meine. Hm. Und das ist in Akutsituationen total hilfreich, um so eine ganz grobe Orientierung zu bekommen. Aber natürlich habe ich das auch ein bisschen detaillierter ausgearbeitet, was genau meine Stressampel da irgendwie bedeutet. Und da ist auch wieder Nervensystemwissen mit im Hintergrund. Und zwar ist der grüne Bereich der Bereich, wo es darum geht, wo wir uns in Sicherheit fühlen. Also wo wir genügend Signale von Sicherheit empfangen haben und am Ende der Bewertung quasi, es ist grün, es ist sicher genug. Und der gelbe Bereich, da empfangen wir halt nicht mehr genügend Signale von Sicherheit, sondern Signale von Gefährdung. Aber das ist alles noch in so einem Rahmen, dass wir uns selbst wieder in einen Zustand von mehr Sicherheit bringen können. Das sind solche Überlebensimpulse wie Zuflucht suchen, Kampfverteidigung und Flucht sind da zum Beispiel mit drin. Und der rote Bereich, das ist dann der Bereich der gefühlten Lebensgefahr. Das heißt, wir bekommen sehr viele Signale von Lebensgefahr und wir können nicht mehr selbst aus dieser Situation herauskommen. Ne, das, was wir vorhin zum Beispiel hatten, also da kommt der Unterwerfungsimpuls, da tauche ich jetzt nicht tiefer ein, aber alleine der würde sich ein ganzes Buch drüber lohnen. Mhm. Dann die Erstarrung und der Kollaps. Und das ist, ne, wo wir ganz viel Hilflosigkeit erleben und innerhalb der Situation, innerhalb der Gefahr eine Lösung finden müssen und nicht mehr aus eigener Kraft sozusagen wieder in Richtung Sicherheit zurückkommen. Und ich finde diese Ampel einfach total hilfreich, weil sie Orientierung gibt und sowohl in der Akutsituation und man schnell, alles klar, ne, ja. Gelb oder ja auch meinetwegen dunkelgelb Richtung Orange, Rot schon eher irgendwie. Das gibt einem eine schnelle Orientierung, ohne dass es haargenau passen muss. Ja. Und gleichzeitig kann man sie eben auch sehr differenziert betrachten und was für mich in der Praxis wichtig ist, was ich in meinem Buch ausführlich beschrieben habe, um diese Beobachtungsfähigkeit einfach nochmal wirklich gut zu schärfen. Wie erkenne ich eigentlich, in welchem Zustand ich selbst oder mein Gegenüber da irgendwie ist? Was sind eigentlich die Erkennungszeichen bestimmter Nervensystemzustände? Hm.
Jetzt hast du ja gesagt, dass Sicherheit im Körper die Grundlage ist, dass Kinder überhaupt gut kooperieren können. Was sind denn so ganz einfache, alltagsnahe Signale, die ich nutzen kann, um meinem Kind sofort mehr Sicherheit zu geben?
Das ist natürlich total individuell. Mhm. Also dieses Prinzip der Notwendigkeit, sich sicher zu fühlen, das ist, glaube ich, würde ich sagen, universell. Ja. Aber da haben wir eben wieder diesen Interpretationsteil im Gehirn, der auf die Erfahrungen zurückgreift. Und das kann für jeden unterschiedlich sein. Also das, was für mich Signale von Sicherheit sein könnten, wäre vielleicht für jemand anderes absolutes, ne, voll der Trigger vielleicht. Ja. Also ich habe das zum Beispiel, es gibt so Menschen, die haben ganz viel Raumsprays und so Duftsachen in ihrer Wohnung oder Praxis, so mit Vanille und, keine Ahnung, Rose. Und finden das ganz toll und dann riecht das für die ganz angenehm und die fühlen sich da wohl und ich bekomme sofort einen Asthmaanfall. Und das sind für mich Zeichen, also das, ich reagiere da einfach total anders drauf. Und es hat dann auch kulturelle Hintergründe manchmal, wenn man in einer Umgebung aufgewachsen ist, die eher individualistisch geprägt ist oder die eher an Gruppen orientiert ist. Ne? Das gibt auch da wieder totale Unterschiede. Finde ich zum Beispiel, ich ziehe mich total gerne alleine zurück und das ist sowohl Teil von einer individualistischen Gesellschaft als auch vielleicht meiner eigenen persönlichen Geschichte und gleichzeitig kenne ich Menschen, die eben in viel kollektiveren Kulturen aufgewachsen sind und die sich viel besser regulieren können in einer Gruppe und nicht individuell sozusagen. Mhm. Ja, und also da gibt es innerhalb der einzelnen Gruppen, die es dazu gibt, auch wieder ganz viele Unterschiede. Mhm. Von daher ist es sehr individuell. Aber ich glaube, eins, wo sehr viele drauf reagieren, ist sowas wie eine Vorhersehbarkeit. Und das finde ich immer wieder in Ritualen zum Beispiel. Ja, das ist gerade bei Kindern, die sehr sensible Nervensysteme haben, die sehr feinfühlig sind, die viel Orientierung brauchen. Also da können solche Tagesplaner, die mit Bildern arbeiten, ne, jetzt kommt das, heute machen wir das und das und das und das oder die Tage sind Mama-Tage, das sind Papa-Tage oder Oma-Tage oder wessen Tage auch immer, dass das wirklich bildlich für manche Kinder hilfreich ist, da so eine Orientierung zu finden, dass manche Dinge immer gleich ablaufen, eben so eine Vorhersehbarkeit haben. Das sind auch, für viele ist das oft hilfreich für das Gefühl der Sicherheit. Manchmal ist es auch die Raumgestaltung. Manche fühlen sich in offenen, hellen, lichten Räumen viel, viel sicherer und wohler als in kleinen, vollgepackten Räumen. Und bei anderen Menschen ist es aber genau andersrum. Mhm. Ja, die so ganz viele Dinge sammeln und hier einen Setzkasten mit kleinen Dingen, die ganze Wand voll mit Bildern und Sachen. Und das gilt so ein bisschen herauszufinden, was da für jeden irgendwie ist. Und was natürlich immer, also der ventrale Vagusnerv, das ist so ein Teil unseres Nervensystems, unser soziales Kontaktsystem, der ist so ein ganz entscheidender Faktor dafür. Wenn der aktiviert wird, dann empfinden wir generell mehr Signale von Sicherheit.
Und wie macht man das? Durch Lächeln oder durch, ich weiß nicht, gibt's da irgendwas, wie wir den aktivieren bei anderen?
Ja, den kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen aktivieren. Einmal durch Gesellschaft, durch geselliges Miteinander sein. Also bei uns zu Hause war das zum Beispiel ganz oft der Essenstisch. Ja, bei uns hat ganz viel Kommunikation und Verbindung am Essenstisch stattgefunden. Und ganz oft auch beim ins Bett bringen abends. Also so diese kleinen Gespräche oder auch, ich kenne es von anderen, ich selbst habe kein Auto, aber wenn die so Kinder hin und her Kutschierfahrten. Ja, wo beide nebeneinander im Auto sitzen. Es gibt keinen direkten Blickkontakt. Man kann trotzdem nicht ausweichen. Und da entstehen ganz oft nahe Gespräche irgendwie und Verbindungen. Total. Dieses Gefühl von Verbundenheit. Dann aber auch in so Alltagsgeborgenheitszuständen. Da ist so ein Gekruschel in der Küche, während das Kind im Kinderzimmer rumbastelt und werkelt oder irgendwo im Wohnzimmer oder wo auch immer. Man hört, dass alle so mit ihren Dingen beschäftigt sind, keine außergewöhnlichen Geräusche. Es ist so so eine Standardgeräuschkulisse im Hintergrund, die einfach Signale von Sicherheit ausstrahlt für viele Menschen.
Okay, und andersrum, gibt es irgendwie typische elterliche Reaktionen, die jetzt versehentlich Unsicherheit erhöhen können bei Kindern, obwohl sie vielleicht auch gut gemeint sind?
Ja, also einmal auch so dieses, was ich immer wieder höre, ach, ist doch alles gut, wein doch nicht. Ja, das hat ja irgendwie einen wohlgemeinten Hintergrund und da ist ja absolut keine böswillige Absicht oder sowas hinter. Doch wenn wir mal da genauer hingucken, steckt da eigentlich hinter, in den meisten Fällen, ich als erwachsene Person halte es nicht aus, dass du gerade weinst und diesen Schmerz hast. Mich schmerzt es zu dolle, dich beim Schmerz zu sehen. Und dann versuchen wir das. Hör auf damit. Ja, hör einfach auf, damit ich diesen Schmerz nicht mehr spüren muss. Und das ist natürlich erstmal eigentlich eine falsche Botschaft, oder eine Botschaft, wenn ich Menschen darauf anspreche in der Praxis, wenn wir uns so ein Verhalten mal anschauen. Also, nee, das ist ja überhaupt nicht meine eigentliche Absicht, aber ja, stimmt, mache ich. Und da wäre es natürlich viel hilfreicher, wenn die erwachsene Person sich um ihren eigenen Schmerz da kümmert und das möglichst gut regulieren kann und dann eben sagen kann, ah, okay, ich sehe, dass du dir wehgetan hast, komm, lass uns mal hinsetzen und lass uns mal gucken, wo es denn weh tut und oh Mann, ja, da und ach Mann, wie doll tut es denn weh und mir das auch vielleicht zeigen lassen, indem ich das Kind einlade, mir das mal in den Unterarm zu drücken. Also ne, je doller es drückt, desto mehr Schmerz empfindet es. Und dem Schmerz oder auch dem Gefühl, was es vielleicht in einer anderen Situation gibt, einen Ausdruck nach außen zu geben und damit in Verbindung zu sein mit mir. Das wird manchmal eben ja in einer nicht so hilfreichen Variante gemacht und eben dieses Kind da drin zu begleiten. Und da ist vielleicht auch nochmal der Rahmen, der sich da schließt zu deiner Anfangsfrage. Ne, wenn ein Kind alleine irgendwo abzustellen und mit seinem Gefühl alleine lassen, da ist meine Antwort ganz klar, nee, machen wir nicht. Aber ein Kind zu begleiten und ihm seinen Schmerz auch zu lassen, ohne dass es weg sein soll, weil ich es nicht ertrage, das kann einem Kind richtig dolle helfen, durch diesen Schmerz hindurchzugehen und zu merken, okay, ich verliere die Verbindung nicht, ich bleibe im Kontakt. Ich muss nicht dissoziieren, ich kann es halten. Und das macht Resilienz, das macht Regulationsfähigkeit, das macht richtig stark sozusagen. Und das erlebe ich eben tatsächlich häufig in der Praxis, dass das sind oft Eltern, die es zu gut meinen, ne? die Bedürfnisse der Kinder zu schnell befriedigen, die Kinder eigentlich auch nicht fordern, die also nicht genug an den richtigen Stellen fordern, ihnen auch was zumuten. Und da ist wirklich meine Einladung dann an die Eltern, das mal auszuprobieren, ihrem Kind nicht sofort alles recht zu machen, sondern das Kind auch ruhig mal ein bisschen Frustrationstoleranz aufbauen zu lassen.
Ja, was für ein wunderbares Schlusswort, liebe Kathi. Ich danke dir total für dieses Gespräch. Ich glaube, wir konnten heute alle ein bisschen besser verstehen, warum Kinder sich verhalten, wie sie sich verhalten und warum es so viel leichter wird, wenn ihr den Blick von, was ist nur los mit meinem Kind, hin zu, wie sicher fühlt es sich gerade verschieben. Für alle, die weiter in das Thema eintauchen möchten, wir verlinken euch natürlich Kathis Buch Nervenstark verbunden und Links zu ihrer Arbeit in den Shownotes. Und Kathi hat auch ein Exemplar mitgebracht. Das verlosen wir aktuell auf Insta. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, wenn ihr in den Lostopf hüpfen wollt. Ja, Fazit der Folge, denkt immer dran, ihr müsst es nicht perfekt machen. Gut genug reicht vollkommen aus. In diesem Sinne hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Wir freuen uns auf euch und sagen für heute Tschüss.
Tschüss.
Tschüssi.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.